Die Welt, in der wir leben, ist ein Kampffeld und kein Spielplatz, hat einmal A.W. Tozer gesagt. Wenn das so ist, wie habt ihr letzte Woche gekämpft? Welche Waffen habt ihr eingesetzt? Wo wurdet ihr vielleicht verwundet? Welchen Sieg habt ihr empfangen? Manche von uns kämpfen schon seit Wochen gegen diese Grippewelle. Unser Karl liegt flach seit, glaube ich, schon 5 Wochen. Ewald hat es auch erwischt, der liegt im Bett. Heute Nacht meine Kinder, die Großen. Also bei uns oben schwirren schon wieder die Viren. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute euch nicht zu verabschieden mit einem Handschlag. Vielleicht bin ich auch Träger. Wir haben alle zu kämpfen zurzeit. Denkt mal darüber nach, ganz kurz. Eine Pause, manchmal sind so Pausen wichtig. Es ist wie so bei einem Musikstück, die Pause hat ihren Sinn. Denkt mal nach, wo ihr gerade momentan kämpft. Mit welchen Anfechtungen, welchen Gedanken, immer wiederkehrenden Gedanken, mit welchen Denksystemen, welchen Sorgen, Zweifel vielleicht. Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, wir haben einen Feind, der das Gegenteil, der Gegenpol von Liebe ist. Und er ist fest entschlossen, alles zu tun, um uns zu schaden, um uns durcheinander zu bringen. Ich bin überzeugt, die Geschichte unseres Lebens ist die Geschichte anhaltender Angriffe auf unser Herz. Von Seiten des einen, der weiß, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich noch sein könnten. Der Feind will nicht, dass die Gemeinde das ist, wozu sie berufen wurde. Und aus diesem Grund werden wir täglich angegriffen, geschwächt. Du und ich, wir wurden in eine Welt hineingeboren, in der Krieg herrscht. Es gibt eine Realität jenseits allem Sichtbaren und die ist gekennzeichnet von Kampf. Da führt jemand Krieg gegen unser neues Herz, gegen die Herrlichkeit, die Gott durch seine Kinder ausstrahlen will. Dieser Feind, er versucht, unsere Freiheit zu stehlen, unser Herz abzustumpfen, dass wir das nicht ausleben, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Und wir wissen es, Christus, er will durch uns leben. Und genau da versucht der Feind, uns anzugreifen, um das zu verhindern. Und deshalb ist diese Welt ein Kampffeld und kein Spielplatz. Leider vergessen wir diese Wahrheit oft. Und am Morgen, da klingelt der Wecker und wir stehen auf und wir trinken unseren Kaffee und wir frühstücken unser Nutella-Brot und wir gehen ins Geschäft. Und man verrichtet seine Arbeit, wundert sich, dass dabei einiges schief läuft. Und dann ist Mittag und man isst wieder etwas, ein Lunchpaket, was weiß ich, arbeitet noch ein paar Stunden, kommt abends müde nach Hause, schaut sich die Post an, liest vielleicht noch etwas Zeitung, verfolgt die Nachrichten, füttert die Katze oder die Fische, wenn man welche hat, und fällt ins Bett, ohne auch nur einen Gedanken darüber zu verschwenden, dass wir an diesem Tag in der Schusslinie des Feindes standen. Und dann wundern wir uns von Zeit zu Zeit, dass wir nicht die geistliche Fülle des Lebens erfahren, von der Jesus zum Beispiel gesprochen hat in Johannes 10, Vers 10. Ich glaube, um in unserem Leben hier schon die Freiheit und die Fülle Christi erleben zu können, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass diese Welt ein geistliches Kampffeld ist und dass es einen aktiven, einen niederträchtigen Feind gibt, der uns täglich angreift auf unserem Weg des Glaubens. Und ich glaube, diese Tatsache zu vergessen oder einfach zu ignorieren, das ist das Naivste und das Gefährlichste, was wir tun können. Das ist so, als würden wir heute in so ein IS-Terrorlager gehen mit einem T-Shirt an, das die amerikanische Flagge aufgedrückt hat. Liebe Geschwister, wir werden angegriffen auf unserer geistlichen Reise und wir müssen für unser Herz kämpfen, denn der Dieb kommt, um zu stehlen, zu verletzen und zu verderben, um uns daran zu hindern, das Leben des Sieges zu leben, welches Gott uns eigentlich geschenkt hat. Eine Geschichte aus dem Alten Testament illustriert sehr eindrücklich diese Wahrheit. Ich habe sie unlängst wieder gelesen, bin dabei, wieder das Alte Testament fortlaufend zu lesen, bin wieder auf diese Geschichte gestoßen. Der erste Kampf des Volkes Israel nach dem Auszug aus Ägypten war der Kampf gegen die Amalekiter. Lass uns mal diese Verse 8 bis 16 aus 2. Mose 17 lesen. Sie veranschaulichen sehr eindringlich den Kampf, dem wir immer wieder auf unserer geistlichen Reise begegnen. Danach kam Amalek und kämpfte in Raphidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hände erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hände sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Doch jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahwes oder Jachs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Schauen wir uns mal einen historischen Bericht an. Und dann wollen wir immer wieder so eine Brücke schlagen in die Gegenwart, um einige wichtige Lektionen für unseren geistlichen Kampf aus dieser Geschichte abzuleiten. Zunächst mal, was waren hier die äußeren Umstände? Danach kam Amalek, so beginnt der Bericht. Wann kam Amalek? Nun, das war, nachdem das Volk Israel aus Ägypten ohne Kampf erlöst worden war. Wir kennen alle die Geschichte des Exodus. Das Volk Israel, es war unfähig, sich selbst aus der Sklaverei zu erlösen. Und Gott führte sie mit mächtiger Hand unter der Leitung von Mose aus Ägypten heraus. Und unterwegs zu dem verheißenen Land wird das Volk angegriffen von Amalek. Nachdem sie gerade eben an Gott gezweifelt hatten und Gott in seiner Gnade erleben durften, dass er ihnen Wasser aus dem Felsen gab und sie versorgte, das waren die äußeren Umstände. Auch wir wurden erlöst durch Gottes Gnade von der Sklaverei und der Sünde, aus diesem Herrschaftsbereich Satans. Und wie das Volk Israel damals, das ist die Parallele, so befinden auch wir uns auf einer Reise durch dieses Leben. Manchmal fühlt sich dieses Leben so wie die Wildnis der Wüste, wie der Negev an. Und wir erleben Höhen und Tiefen. Zeiten der Erbauung, der Freude, aber auch Durststrecken. Und das sind Situationen im Leben, wo wir uns erschöpft und schwach fühlen. Besonders in solchen Zeiten kommt der Feind und er greift uns an. Wer ist dieser Feind? Und dann kam Amalek, der Feind. Wir fahren aus 1. Mose 36, in den Versen 12 bis 16, dass diese Amalekiter Nachkommen Esaus waren. Es handelt sich also um einen Nomadenstamm, der sich in der Wüste südlich von Kana umhertrieb, vielleicht so in dieser Gegend, wie hier in dieser Karte eingezeichnet. Da irgendwo liegt Raphidim, da haben die Amalekiter angegriffen, das Volk. Aber diese Stämme, die hatten eine ganz perfide Strategie. Die attackierten nicht die Vordermänner, die Starken, diejenigen, die vorausgingen. Sie griffen nicht Mose an, der den Stab Gottes in der Hand hielt, sondern die griffen von hinten an, die Schwachen, die Müden, die Nachzügler, unter dem Volk. Und so lesen wir in 5. Mose 25, denke daran, Mose blickt da zurück in dieser letzten großen Predigt, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wie er dir auf dem Weg entgegentrag und deine Nachzügler schlug. Alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst. Und dass er Gott nicht fürchtete. Das ist Amalek, keine Gottesfurcht. Ein heimtückischer, bösartiger, hinterhältiger, gottloser Feind, der unerwartet angreift und der genau dort angreift, wo man am schwächsten ist. Habt ihr, liebe Geschwister, solche Amalek-Attacken auf eurer geistlichen Reise durch das Leben schon erfahren? Ich glaube, jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen nachdenken, erfährt sie täglich. Die Bibel, sie spricht von unserem Feind. Es gibt viele Ausleger, die sehen hier Amalek als ein Bild für das Fleisch, für die alte Natur, dieser selbstsüchtige Teil in uns. Paulus nennt es ganz einfach das Fleisch im Römerbrief. Wir könnten das aber noch etwas umfassender sehen. Unser Feind ist das Fleisch erregt durch die Welt und beeinflusst durch den Teufel. Ich denke, der Feind, er manifestiert sich auf diese drei Arten. Die Welt, das ist nicht unser Planet. Die Welt, das ist jedes Denksystem, in dem Christus nicht im Zentrum steht, das aber sehr anziehend erscheinen kann. Satan, das ist Gottes persönlichster Feind, der Führer der gefallenen Engel, der Vater der Lügen, dem es immer nur darum geht, sich Gott entgegenzustellen und vor allem Gottes Plan zu boykottieren und alles zu tun, damit Gott eine Gemeinschaft von Nachfolgern gewinnt, die ihn lieben und die sich an ihm selbst erfreuen können. Das versucht dieser Feind ständig zu boykottieren. Und das Fleisch, es ist, ja, das ist unsere gefallene Natur, die uns jeden Tag eigentlich Mühe bereitet. Es ist dieser Versuch, meinen eigenen Willen durchzusetzen, das Leben selber zu kontrollieren, mich über einen anderen zu erheben, ihn eben nicht anzunehmen, meine eigenen Interessen zu verfolgen. Das Fleisch, das ist unsere Sündhaftigkeit, unsere Selbstzentriertheit, unsere Selbstsucht. Und dieser Feind, der greift uns täglich an. Nun, aus dieser Geschichte in Raphidim lässt sich auch noch ableiten, dass nicht wir im Sinne einer geistlichen Kampfführung den Feind suchen müssen und ihn anbinden müssen durch irgendein kriegerisches Gebet. Nicht wir sind diejenigen, die nach dem Feind sozusagen Ausschau halten, sondern er findet uns immer. Und wir müssen darauf reagieren. Der Feind greift uns an, wenn wir es gar nicht erwarten, und offensichtlich hat er es genau auf die Schwachpunkte in unserem Leben abgesehen. Da kommt also kein Dämon und sagt dir, trink hier, das ist Rattengift. Nein. Wenn das so wäre, wäre die Sache viel einfacher. Wir könnten den Feind sofort entlarven. Der Feind, der greift ganz subtil von hinten an. Wer mehr über seine perfiden, heimtückischen Strategien lesen will, gibt ein gutes Buch von C.S. Lewis, Dienstanweisungen an den Unterteufel. Lest das mal. Er greift dort an, wo wir am schwächsten sind. Da schlägt er zu. Da hat einer vielleicht Probleme mit fantasierender Lust. Das ist seine Schwachstelle. Und genau da wird er bombardiert. Jedes Mal vielleicht sogar, wenn er den Rechner einschaltet. Und wenn kein Mensch in seiner Nähe ist und er anonym zu Hause ist. Das ist eine Schwachstelle. Dahin zielt der Feind mit seinen Pfeilen. Oder da gibt es jemand, der von seiner Natur aus so veranlagt ist, dauernd putzen zu müssen. Vielleicht wurde diese Person so erzogen. Man spricht ja in diesem Zusammenhang auch von einem sogenannten Putzgeist. Und dieser Putzgeist wird dieser Person zum Feind und sie kann plötzlich nicht mehr frei sein oder einfach nur mal zur Ruhe kommen und die Gemeinschaft mit Gott genießen, weil ihr jedes Staubkörnchen auffällt und sie immer nur ans Putzen denken muss. Oder jemand hat einfach ständig Probleme mit Neid. Er wird dauernd angegriffen. In seinem Leben ist manches so gelaufen, dass er gewisse Dinge nicht erreichen konnte. Der Zug ist abgefahren und dann sieht man den Nachbarn, den Verwandten, den Bruder, wie erfolgreich der ist, was für ein Auto der fährt, was der alles kann, welchen Abschluss der hat, was weiß ich was alles. Und der Feind zielt genau an den Punkt und versucht, einen neidisch zu machen. Oder man hat irgendwie in seinem Leben nicht die Anerkennung bekommen, vielleicht auch nicht von seinen Eltern, die man eigentlich braucht. Und das weiß der Feind, weil er ist sehr klug. Er ist nicht allwissend, Gott ist allwissend. Aber er hat viel Erfahrung. Über Generationen beobachtet er uns Menschen. Und er weiß, da ist einer, der hat damit ein Problem. Der hat nicht genug Anerkennung bekommen, wurde nicht geachtet, wurde vielleicht mal hinters Licht geführt, was weiß ich. Und da greift er uns an, dass wir ständig dieses Gefühl der Minderwertigkeit haben. Ja, mich mag keiner, mich nimmt niemand wahr. Ja, und bei manchen weiß er schon lange, ja, die regen sich immer wieder auf, wenn sie im Stau sind. Die haben ein Problem im Zorn. Also greift er da an. Oder da gibt es Menschen, die sind so sehr von ihrer Arbeit eingenommen, von der Karriere, vom Geld verdienen. Das treibt sie umher, es hält sie gefangen, es hindert sie, sich Gott und auch dem Nächsten zuzuwenden. Das ist auch eine perfide Strategie, dass der Feind oft gute Dinge gebraucht. Arbeit ist ja eigentlich etwas sehr Gutes, wenn man sie hat, wenn man begabt ist, wenn man sie tun darf. Aber wenn das plötzlich so sehr in Fokus rückt, dass man sich nur noch um die Arbeit dreht, das kann wiederum unsere geistliche Entwicklung hindern. Der Feind tut alles, um uns die Arbeit so wichtig und so groß zu machen, dass wir für alles andere nichts, keine Zeit mehr haben. Und so könnte man sehr vieles aufzählen, was der Feind pervertiert, um uns zu hindern, um unser Herz zu bekämpfen, damit wir eben nicht dieses geistliche Leben der Fülle leben, zu dem wir eigentlich berufen sind. Jede Bewegung in Richtung Freiheit und Leben, jede Bewegung in Richtung Gott und dem Nächsten, wird sich dieser Feind entgegenstellen. Und er wird versuchen zu hindern und zu blockieren. Unsere Ehen, unsere Freundschaften, unsere Kinder, unser Vorankommen auf dem Weg, jegliche Schönheit und Reife und Stille und jede Gemeinschaft. Der Dieb, der Feind will sie alle. Ebenfalls Tauser hat einmal gesagt, mir gefällt das Zitat sehr gut, er sagt, es ist das Hauptgeschäft des Teufels, den Geist des Christen gefangen zu halten. Er weiß, dass der gläubige und rechtfertigte Christ aus dem Grab seiner Sünden und Übertretungen auferstanden ist. Von diesem Zeitpunkt an arbeitet Satan umso härter, um uns gebunden und geknebelt sozusagen gefangen in unseren eigenen Grabtüchern zu halten. Er weiß, wenn er uns in dieser Art von Unfreiheit festhält, wir nicht besser sind, als wenn wir geistlich tot werden. Ich möchte uns heute nochmal das eindringlich ins Gedächtnis rufen. Vergessen wir das nicht. Wir haben es mit einem realen Feind zu tun. Amalek greift von hinten an. Unser Feind, das Fleisch, erregt durch die Welt und beeinflusst durch den Teufel, versucht alles, um uns in unseren eigenen Grabtüchern sozusagen geknebelt zu halten, damit das Auferstehungsleben, das neue Leben, das Leben in der Fülle des Geistes Gottes nicht freigesetzt wird. Danach kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Raphidim. Schauen wir uns mal an, wie der Kampf hier in den Versen 9 bis 12 beschrieben wird. Das ist das dritte, der Kampf. Wir haben hier gelesen von eigentlich zwei kämpfenden Gruppen auf Seiten des Volkes Israels. Eine Gruppe bestand nur aus 3 Männern, die andere aus viel mehr. Josua wird von Mose beauftragt, ein Sonderkommando zu rekrutieren, sozusagen eine kleine Armee zusammenzustellen, um sich gegen Amalek zu wehren. Und dann lesen wir, wie Mose und Aaron und Hur auf den Berg steigen und Mose hält den Stab Gottes in der Hand. Das war kein Zauberstab, sondern ein Symbol von Gottes persönlichen und vollmächtigem Angreifen. Der Stab symbolisierte eigentlich Gottes Gegenwart. Und dann wird hier so schön beschrieben, wenn Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Und die Arme Moses, sie werden schwer. Er kann sie nicht stundenlang hochhalten. Habt ihr das schon mal versucht? Ich bin sicher, wenn wir jetzt alle hier die Hände hochheben würden, nach 10 Minuten würden die Hände schon so runtergehen. Nach fünf Minuten. Ah, jemand hat es also tatsächlich schon probiert. Das packen wir nicht. Das geht richtig auf die Muckis. Dafür sind Aaron und Hur hier. Sie bringen einen Stein herbei. Mose setzt sich drauf. Und dann stützen die beide, der eine rechts, der andere links, die müden Hände von Mose. Das ist übrigens ein Bild aus der Kindelbibel. Hat mir gut gefallen. Und so konnten seine Hände fest erhoben bleiben, bis der Tag sich neigte und die Sonne unterging und Josua besiegte Amalek. Ich weiß nicht, vielleicht habe ab und zu immer wieder so Richtung Berg gesehen, ja? Dieser Josua. Wie sieht's aus? Sind die Arme oben oder sind sie unten? Ich glaube, dieses Auf und Ab des Kampfes, das hing nicht von der psychologischen Motivation, sozusagen vom Heben oder Sinken der Hände Mose ab. Ich glaube, diese Schwankungen im Kampf, sie zeigen und bestätigen, dass das Volk von Gott abhängig sein muss, um im Kampf zu siegen und dass sie nicht ihrer eigenen Kraft und ihrem eigenen Eifer vertrauen dürfen. Das ist die Botschaft hier. Dieser gehobenen bzw. gesenkten Hände. Sieg und Niederlagen in unserem persönlichen Leben, wie auch im Leben von Gottes Volk, die hängen von unserer Beziehung zu Gott ab. Von unserer Abhängigkeit von ihm, von unserem Gebet. Das wissen wir aus der Bibel, aus der Kirchengeschichte und aus eigener Erfahrung. Gott gebraucht in diesem Kampf Männer des Volkes, die kämpfen. Aber der eigentliche Sieg, er wurde von einer unsichtbaren Armee erkämpft. Was können wir also von diesem ungewöhnlichen Kampf für unseren geistlichen Kampf lernen? Nun zum einen, ich erwähne das nochmal, der Kampfplatz ist unser Herz, ist unser Leben. Unser Herz wird vom Feind angegriffen und wir müssen unser Herz schützen. Das Wort Gottes lehrt uns hier auch, die wichtigste Person auf diesem Kampffeld bin nicht ich und bist auch nicht du, sondern Gott. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft gegen unseren Feind, das Fleisch, erregt durch die Welt, beeinflusst vom Teufel, zu kämpfen, dann haben wir eigentlich die Schlacht schon verloren. Ich möchte das mal mit den Worten von Major Thomas sagen, dem Gründer der Fackelträgermission. In seinem Büchlein Christus in euch, Dynamik des Lebens, das schreibt er auch über Amalek. Und er sagt, Sieg über Amalek wird von Gott gegeben. Er kann nicht erkämpft, er kann nur empfangen werden, und zwar durch die Anwendung des Glaubens. Wenn Mose seine Hand sinken ließ, siegte Amalek und Josua kämpfte eine Schlacht, die bereits verloren war. Und wenn er seine Hand emporhielt, siegte Josua. Er hatte sozusagen Teil an einem Sieg, der schon errungen war. Es gibt viele Christen, liebe Geschwister, die meinen, sie könnten durch Willensanstrengung den Feind besiegen und sie kämpfen eine verlorene Schlacht. Sie versuchen aus ihrer eigenen Kraft gegen die Tücken des Feindes anzukämpfen. Aber das ist ein Kampf, der bereits verloren ist, weil das Fleisch, so sagt es Paulus, ist unverbesserlich. Wir können das nicht reformieren. Und wir müssen uns das immer wieder klar machen. Jesus Christus, er hat die Sünde, den Tod, die Hölle, ja den Satan selbst schon besiegt. Und im Grunde müssen wir diesen Sieg, den er schon errungen hat, immer wieder in Anspruch nehmen. Das ist unser eigentlicher Kampf. Durch die Kraft des Geistes, den Sieg, den Jesus errungen hat, in den konkreten Situationen, wenn wir angegriffen werden, in Anspruch zu nehmen. Und ich denke, das meint Paulus, sagt, wandelt im Geist, mit anderen Worten, gebt dem Geist Gottes Raum, lebt aus eurer neuen Identität heraus, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Gott in der Person seines Geistes ist eigentlich die wichtigste Person in diesem Kampf, in dem wir stehen. Wenn du also vom Feind angegriffen wirst, vielleicht durch irgendwelche Probleme in deiner Ehe zurzeit, vielleicht durch Zweifel oder auch durch irgendein Leid, das du erfährst, vielleicht durch Krankheit, dann erinnere dich daran, dass in diesem Kampf nicht du die wichtigste Person bist, sondern Gott. Er wird Heilung und auch Sieg uns schenken, wenn wir Schritt für Schritt in einer Haltung völliger Abhängigkeit von ihm leben und das Neue in uns, das, was Gott wirkt, was der Geist wirkt, wenn wir das freisetzen. Und das bringt mich zu diesem dritten Punkt, den ich so umschrieben habe. Auch wenn Gott den Geist, den Kampf kämpft, auch wenn Gott den Kampf kämpft, müssen wir auf dem Kampffeld erscheinen. Die Geschichte illustriert das sehr schön. Auch wenn Gott für das Volk kämpfte, mussten Aaron und Mose und Hur auf dem Berg und Josa mit einigen Männern auf das Kampffeld. Gottes Macht ist das Wichtigste im Kampf. Aber unsere Verantwortung, die ist auch gefragt. Manche unserer großen Probleme rühren daher, dass wir ganz passiv bleiben und nicht hinaus auf dieses Kampffeld gehen. Wir denken, Gott wird schon für uns kämpfen. Wir tun gar nichts. Aber Gott sagt, dass er in unserer Schwachheit stark sein will und dass er uns den Sieg gibt, wenn wir uns auf dieses Kampffeld hinaus bewegen. Das heißt, wenn wir uns ganz bewusst diesem geistlichen Kampf aussetzen, und um das mit Paulus zu sagen, wir haben das in der Gebetsstunde letzten Mittwoch auch erwähnt, die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen und im Gebet und in vollkommener Abhängigkeit von Gott uns dem Glauben der Wahrheit, dem Evangelium, der Gerechtigkeit aussetzen. Auch wenn Gott den Kampf kämpft und uns den Sieg schenkt, müssen wir auf dem Kampffeld erscheinen. Und zwar mit unserer ganzen Waffenrüstung. Das ist die biblische Botschaft. Nur so können wir den Sieg, der für uns erkämpft wurde, in Anspruch nehmen. Und wenn dieser Feind kommt, von hinten uns eingreift, und er tut das mit so subtilen Gedanken, die plötzlich in uns aufkommen, siehst du? Gott ist nicht so gut, wie du eigentlich denkst. Guck doch mal, wie viel Leid er zulässt in dieser Welt und auch in deinem Leben. Du hast Krebs, du bist arbeitslos, du bist einsam, du hast keinen Ehepartner oder Partnerin, du bist unglücklich. Gott ist nicht so gut, dass du ihm wirklich vertrauen kannst. Wenn er dich so angreift, dann können wir ihm antworten, wenn wir diese Waffenrüstung, die Paulus in Epheser 6 beschreibt, tragen. Und wir können ihm sagen, das ist eine Lüge. Das ist nicht die Wahrheit. Gott hat uns in seinem Wort nicht verheißen, dass er alle unsere Wünsche erfüllt. Aber er hat uns verheißen, dass er in jeder Situation uns nahe sein will. Er hat verheißen, uns ans Ziel zu bringen. Er hat gesagt, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Tief in meinem Innern weiß ich das ganz genau. Ich weiß, dass Gott mich liebt und ich weiß auch, dass ich ihn lieb habe. Ich weiß, dass tiefer als meine Zweifel und meine Sünde und mein Schmerz, als meine Schwachheit und meine Ängste, tief in mir drin, da befindet sich ein klares, ein reines und ein geistliches Verlangen. Und mein neues Herz, das sehnt sich unaufhörlich danach, Gott mehr zu erkennen und ihn zu lieben. Geschwister, wenn wir so dem Feind begegnen, indem wir ihm das entgegenhalten, was Christus uns geschenkt hat und was er uns bedeutet, dann flieht er von uns. Das hat uns Jakobus gesagt in seinem Brief in Kapitel 4, Vers 7. Wenn wir uns demütig Gott nahen, dann flieht der Teufel von uns. Noch einen anderen Gedanken können wir aus dieser Kampfszene entnehmen, und zwar, wir brauchen einander im Dienst der Fürbitte. Das ist ein Thema, vor 2 Wochen haben wir wieder über dieses Thema gesprochen. Es kehrt immer wieder zurück, weil es so wichtig ist. Josua brauchte Mose auf dem Berg und Mose brauchte Josua, um in den Kampf zu ziehen. Und genauso brauchte Mose den brüderlichen Beistand von Aaron und Hur. Wir können nicht allein diesen Kampf durchstehen. Unser Herr will, dass wir einander helfen. Und deshalb hat er die Gemeinde ins Leben gerufen. Eine Gemeinschaft von so unterschiedlichen Menschen, die zu geistlichen Freunden werden sollen und die sich dann gegenseitig auf dieser Reise, auf diesem Weg helfen. Wie denn? Und ganz wichtig, durch die Fürbitte, durch das Gebet. Der Reformator Martin Luther, Martin Luther, weil er einfach so ehrlich war. Ein Mann mit vielen Fehlern. Er ist wirklich nicht der Mr. Perfect gewesen. Aber wenn man so seine Bücher, seine Briefe auch liest, dann merkt man, das war ein ehrlicher Christ. Ja, ein Heiliger und ein Sünder zugleich. So wie wir auch. Er kannte diese satanischen Anfechtungen zur Genüge und er war ehrlich und aufrichtig genug, diese Zeiten der Schwachheit, der Niederlagen nicht zu vertuschen, sondern seine Freunde um Fürbitte anzuflehen. Er sagt zum Beispiel in einem Brief, ich sitze hier bequem verhärtet und gefühllos, ach wenig betend, wenig um die Gemeinde Gottes bekümmert, aber umso mehr in den wilden Feuern meines ungezähmten Fleisches brennend. Ich sollte in den Flammen des Geistes stehen, in Wirklichkeit stehe ich in den Flammen des Fleisches mit Begierde und Trägheit und Untätigkeit und Schläfrigkeit. Vielleicht liegt es daran, dass ihr alle aufgehört habt, für mich zu beten, dass Gott sich von mir abgewandt hat. In den letzten 8 Tagen habe ich nichts geschrieben und weder gebetet noch studiert, teilweise aus Maßlosigkeit, teilweise aufgrund einer anderen ärgerlichen Behinderung. Hatte Verstopfung, war auch nur ein Mensch. Ich kann es wirklich nicht länger aushalten. Bete für mich, ich bitte dich, denn in meiner Abgeschiedenheit bin ich von Sünden überhäuft, aus einem Brief an Melanchthon und seinem Freund von der Wartburg aus. Meine Lieben, es ist mir ein großes Anliegen, dass wir das neu hier erkennen, wie sehr wir einander in diesem Kampf brauchen. Es wäre eigentlich eine Tragik, wenn wir hier Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sitzen und jeder weiß, das Leben, ja, das ist ein Kampffeld, aber wir sind zu stolz, zu verlegen, zu feige, einem Bruder, einer Schwester um Hilfe zu bitten. Hey, bitte bete für mich in dieser und in jener Situation. Ich fühle mich zurzeit wirklich schwach, angefochten, körperlich, seelisch, geistig. Ich brauche deine Gebetsunterstützung. Ich brauche deinen ehrlichen Rat. Ich glaube, der Feind gewinnt viel zu viele Schlachten, weil wir es versäumen, füreinander zu beten auf dem Kampffeld dieses Lebens. Paulus ermahnt die Galater mit den Worten, kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen. Tragt die Last gemeinsam. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und was ist das Gesetz Christi? Von dem hat uns Maike erzählt. Es ist eben, dass wir erfüllt von Gottes Liebe einander lieben. Die Geschichte in unserem Text endet mit dem Sieg des Volkes und der Anbetung. Das ist das 4. und letzte. Amalek wird besiegt. Und ja, finde Vers 14 hier auch bedeutend, dass da der Herr zu Mose sagt, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und schärfe es Josua ein. Das ist jetzt so eine kleine Klammer, die ich hier noch einfüge. Es gibt Bibelkritiker, Julius Wellhausen zum Beispiel war einer, die haben behauptet, Mose hätte nicht den Pentateuch geschrieben. Aber hier wird dokumentiert, dass Mose sehr wohl schreiben konnte. Und dass es schon dieses Buch gab, in das er diese Begebenheiten aufzeichnen sollte. Ich persönlich glaube, wir haben es hier tatsächlich mit historischen Berichten zu tun. Und dann wird berichtet, wie Mose einen Altar baute. Was für ein Bild. Er baut einen Altar. Ein Ausdruck der Anbetung ist das. Und er nennt ihn Yahweh Nissi, der Herr ist mein Feldzeichen, er ist mein Banner. Wollte damit ausdrücken, dass Israel nur durch die Kraft Gottes Amalek besiegen konnte. Die ganze Anerkennung, sie gehört Gott, nicht Josua und auch nicht Mose und auch nicht Hur und auch nicht Aaron und auch nicht den Männern, die da draußen gekämpft hatten, sondern allein Gott. Der Herr ist unser Banner, er ist der Sieger. Und eigentlich, wenn wir genau hinsehen, kämpfen wir gegen einen schon besiegten Feind. Und deshalb gehört ihm allein die Anbetung nach jedem gekämpften und errungenen Sieg. Groß von seiner Macht zu reden, von seinem Sieg ihn zu bewundern, seinen Gott zu bewundern, das ist Anbetung. Und als Kinder Gottes, die im Neuen Bund leben, ist es eigentlich unsere größte Freude, den Sieg von Golgatha einfach zu erheben. Christus starb für uns und nun lebt er in uns. Das haben wir heute hier auch gemeinsam erlebt und durch das Abendmahl veranschaulicht. Diese Wahrheit, er starb für uns und nun lebt er in uns. Und das Erste, es gibt uns Frieden und das Letzte, es gibt uns Kraft. Wir können durch die Kraft des Geistes und auch durch diese gegenseitige Hilfe, der Fürbitte, der Seelsorge, der Teilnahme am Leben des Anderen, ein siegreiches Leben auf unserer geistlichen Reise führen, trotz all den hinterhältigen Attacken von Seiten des Feindes. Paulus konnte den Korinthern schreiben und seine Aussage, finde ich, ist sowieso eine Altarinschrift in 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist mein Wunsch, mein Gebet, dass auf unserer geistlichen Reise durch diese Wüste dieser Welt es viele solche Altäre gibt, Situationen und Stationen der Anbetung, wo wir von Herzen sagen können, Yahweh Nissi, der Herr ist mein Feldzeichen. Unter seinem Panier kann ich den Sieg in Anspruch nehmen. Gott sei gedankt, weil er uns den Sieg gibt. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns einfach noch einige Augenblicke im stillen Gebet verweilen. Ich weiß nicht, in welchen Kämpfen der eine oder andere von uns steht. Wollen wir im stillen Gebet Gott den Kampf anbefehlen? Und vielleicht musst du auch beten, dass Gott dir einen Aaron, einen Hur, einen Josua zeigt, einen Bruder, eine Schwester, dem oder der du dir anvertrauen kannst, eine Person, die mit dir und für dich beten kann. Lieber Jesus, wir kommen zu dir und wir bitten dich um Vergebung, wenn wir durch dieses Leben manchmal unterwegs sind, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass wir einen Feind haben. Dieser Feind, der hat dich angegriffen, als du geschwächt in der Wüste warst. Er greift uns an als deine Kinder immer wieder täglich. Und vergib uns, wenn wir das oft vergessen haben und wenn wir diesen Sieg, den du eigentlich errungen hast, nicht in Anspruch genommen haben, wenn wir das Feld nicht behalten konnten, wenn wir nicht standen, sondern schwach wurden. Und vergib uns, wenn wir diese wichtige Waffe, die du uns eigentlich geschenkt hast, das Gebet, so oft versäumen. In dieser Geschichte haben wir gesehen, wie wir einander auch brauchen, wie wir die Schwester, den Bruder brauchen, dass sie unsere Hände halten, dass wir gemeinsam anhaltend beten können. O Herr, bitte, lass uns in den verschiedenen Alltagssituationen, auch in dieser nächsten Woche, die Waffenrüstung, von der Paulus schreibt, ganz anziehen und gewappnet stehen in der Kraft deines Geistes, damit die feurigen Pfeile des Bösen sich nicht in unser Herz hineinbohren können und wir anfangen, an dir zu zweifeln oder irgendwie zu fallen. Ja, wir brauchen dich und nur durch deine Kraft können wir das Feld behaupten, indem wir uns auf deinen Sieg, den du errungen hast auf Golgatha, immer wieder berufen. Du bist der Sieger und du lebst in uns. Und durch dich haben wir auch den Sieg. Ich möchte danken für dein Wort, das die Wahrheit ist. Und Herr, ich bitte dich auch heute, dass du es schenkst, dass wir von deinem Wort verändert werden, dass es sich tief einprägt in unser Herz und dass der Geist Gottes es gebraucht, gerade auch in diesem Kampf, in dem wir alle stehen. Dir die Ehre, jetzt schon und in alle Ewigkeit. Amen.